Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Digital Natives. Damit bezeichnet man junge Menschen, die mit dem Netz aufgewachsen sind, die nicht mehr zwischen Online- und Offline-Identität unterscheiden. Im Vergleich zu älteren Nutzern, den Digital Immigrants, gelten sie als kreativer, offener und vernetzter. Aber sind sie deswegen auch kompetenter im Umgang mit Medien? Unser Schwerpunktthema heute. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, heute mit Katja Bigalke. Außerdem in dieser Sendung: Endlich Mainstream. Der deutsche Computerspielpreis macht aus lichtscheuen Daddlern helle Bildungsbürger oder nicht? Und wir porträtieren Christopher Poole, den Betreiber des größten englischsprachigen Imageboards 4chan. Wie immer gibt es in dieser Sendung natürlich auch die Netzmusik. Heute hat die Christine Watti ausgesucht. Und wenn ich das richtig sehe, hast du auch ein paar eigene Schwerpunkte.
Ja, ich habe kleine moderne Märchen aus der bunten, glitzernden Netzmusikwelt dabei, in der Fans zu wahren Musikmanagern werden, Blogger zu angesehenen Musikjournalisten und uralte Titel aus den 40ern und 50ern dank engagierter Musikliebhaber im MP3-Format einen neuen Glanz kriegen. Zu all dem ausführlich in dieser Stunde und alle Titel wie immer zum kostenlosen Download auch im Netz. So auch das folgende flotte Swing-Stückchen von A Room Full of Blues.
Hey, pretty baby, you know I gotta tell you something. Come and see me, honey, I gotta tell you eye to eye. Oh, little darling, you know I really love you. Listen to me, honey, 'cause I'm speaking from the heart. Baby, please know I love you. Come on, girl, I really need you. Let me show you what I'm holding for you. Make me a lucky guy. Hey, pretty baby, don't you know I really love you. Listen to me, darling, 'cause I'm telling you eye to eye.
Digital Natives sind mit den digitalen Medien aufgewachsen. Sie bewegen sich seit ihren Kindestagen im Netz und beeinflussen heute ganz offensichtlich übliche Vorstellungen von Identität oder Privatheit, das Lernverhalten und natürlich auch die Arbeitswelt. Bei der größten deutschen Bloggerkonferenz Republika, die in dieser Woche in Berlin stattfand, wurden dementsprechend auch viele Digital Natives erwartet. Wie erleben Sie das Netz? Wie verändert es Ihre Kommunikation? Wir haben zwei von Ihnen heute ins Studio geladen, Alexander Linz, 19 Jahre Schüler am Heinrich-Schliemann-Gymnasium in Berlin, und etwas älter Christian Heller, 24, Blogger und Netztheoretiker. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal die Frage an euch beide: Wollt ihr überhaupt als Digital Natives bezeichnet werden?
Naja, also ich persönlich habe diesen Ausdruck noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen, und bin damit auch noch nie in Kontakt gekommen. Darum ist es mir schon fremd, so genannt zu werden.
Christian?
Ich kenne den Begriff. Ich finde ihn nicht hundertprozentig perfekt, weil einfach im Netz noch keine Leute geboren werden. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die entweder so früh angefangen haben, sich ins Netz hinein zu digitalisieren, oder die so grundlegend ihr gesamtes Leben darauf neu ausgerichtet haben, dass sie vielleicht wie Eingeborene der digitalen Welt bezeichnet werden könnten.
Vielleicht berichtet ihr erstmal aus eurem Alltag, wie das bei euch gelaufen ist. Du fängst vielleicht am besten mal an, Alexander, du bist 19, ja, also der Jüngste. Wie ist das bei dir gewesen? Wann fing das an mit dem Netz?
Also bei mir fing es halt mit dem ersten Computer an sozusagen. Den habe ich damals mit 12 gekriegt, glaube ich. Und dann kam das so Schritt für Schritt, also könnte man fast mit der Entwicklung des Internets gleichsetzen. Also erst die erste LAN-Leitung und dann viel später erst WLAN und die richtigen Kapazitäten, um überhaupt irgendwas, irgendwie Daten abrufen zu können sozusagen.
Und konsumierst du das Netz nur, also nutzt du es nur, um zu recherchieren, um zu surfen oder produzierst du dich da auch selber?
Ja, einerseits natürlich nutze ich das Netz für Recherchen. Aber auf der anderen Seite versuche ich natürlich auch was sozusagen zurückzugeben, also was zu produzieren für das Netz und auch das, was ich schaffe, sozusagen im Netz darzustellen natürlich.
Wie zum Beispiel?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel kreativ bin, Musik mache oder was schreibe, lade ich es hoch, damit andere Leute ja das sozusagen konsumieren können, also sich das anhören können oder es lesen können. Und genauso höre ich mir natürlich auch andere Sachen an.
Und wie viele Stunden verbringst du so vor dem Netz? Ist das eigentlich so fließend den ganzen Tag? Bist du online, guckst immer mal wieder rein oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, um Kontakte zu pflegen auf jeden Fall. Also dann läuft das halt, wenn der Computer an ist, läuft das nebenbei mit. So 2-3 Stunden am Tag auf jeden Fall. Und ansonsten halt, wie es die Zeit erlaubt. Also es ist dann eher doch sekundär sozusagen.
Wie ist das bei dir, Christian?
Ich mache den Computer an, er ist online und darüber laufen dann so ziemlich alle meine sozialen, kreativen, sonst wie Aktivitäten, bis der Computer wieder aus ist und ich mich ins Bett lege.
Du gehst gar nicht mehr raus.
Nein, ich meine damit auch da natürlich sowas wie Handys oder mobile Computer. Das heißt, ich schleppe halt mein Internet ständig mit mir rum.
Wann hast du angefangen, das Netz zu nutzen oder wann wurde das so ein wichtiger Bestandteil deines Lebens?
Ich habe ganz früh, so bevor ich noch 12 war, war ich ab und zu auf irgendwelchen sogenannten Internetkursen, wo ich mal ein paar Stunden am Tag Internetzugang hatte. Und irgendwann so ab 12 hatten wir dann bei uns zu Hause regelmäßig Internet. Das wurde dann mit der Zeit immer mehr, weil es zuerst noch so nach Minutentarif abgerechnet wurde und irgendwann war es dann eine Flatrate. Und seitdem ist das dann immer weiter gestiegen, bis es dann mehr und mehr von meinem Leben aufgesaugt hat.
Du betreibst auch einen Blog. Worum geht's da?
Ich mache sogar mehrere Blogs halt zu verschiedenen Themen, kulturelle Themen, einerseits so Kino und so und anderes so Zukunftstechnologie, Futurismus, Science Fiction.
Also ihr würdet beide schon sagen, Internet, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens und das wegzudenken, da würde sich schon verdammt viel ändern.
Ja, das wäre für mich so ein bisschen so, als würde man irgendwie einen Teil meines Gedächtnisses oder meines Gehirns mir rausschneiden, weil halt ganz viel von meinen Aktivitäten einfach darüber laufen und es so eine Art Prothese eigentlich für meine Identität und meinen Geist ist.
Naja, es wurde von Aufsaugen geredet, glaube ich. Also ich zum Beispiel sehe das nicht so. Also ich fahre halt eher den Kurs, dass ich dann schon rausgehe und die Leute persönlich treffen will, in einem Café was trinken, zusammen reden und so, ist es mir eigentlich viel wichtiger, als mit den Leuten zu schreiben, weil dadurch halt auch viel verloren geht. So, man weiß ja gar nicht, was geht mit dem Typen hinter dem Computer ab sozusagen. Und das finde ich eigentlich schade. Also, ja.
Aufsaugen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es wird ja momentan immer viel über das Thema Medienkompetenz gesprochen, Erziehung zur Medienkompetenz. Welche Rolle spielen die Eltern dabei? Kann man überhaupt Medienkompetenz vermitteln?
In meinem Fall ist mein Elternhaus halt sehr mediengeprägt gewesen. Das heißt, beruflich waren die Eltern aus dem Bereich Medien im Haus überall Bücher, Videos, andere Datenträger. Also man könnte sagen, eine hohe Media Literacy und auch ein gewisser sehr kreativer Umgang mit Medientechnik. Und das hat, denke ich, durchaus dazu beigetragen, gute Anfangsvoraussetzungen zu schaffen. Aber als ich einmal drinne war im Netz, hat sich das natürlich auch alles sehr verselbstständigt und ich habe mehr und mehr begonnen, mir Sachen selber beizubringen.
Eltern kriegen ja bestimmt auch ziemliche Sorgen, so wenn sie sehen, dass so der Rechner ihre Kinder so verschluckt. War das bei euch auch so?
Also ich muss sagen, dass das bei mir alles separat lief. Also wenn ich was im Netz gemacht habe, hatte meine Mutter davon sozusagen, also sie wusste nicht, was ich da mache und so. Und sie hat aber auch jetzt nicht versucht, irgendwie, keine Ahnung, zu gucken, auf welchen Seiten ich war oder so, sondern es lief einfach parallel. Und nebenbei lief natürlich der soziale Kontakt, aber das Internet und die Nutzung an sich lief separat sozusagen.
Ihr hattet jetzt keine Software installiert, die nach einer Stunde sagt, ist vorbei die Sitzung, so lief das nicht.
Nein, am Anfang war das halt einfach nur, weil es Telefonkosten beansprucht hat. Aber zumindest in meinem Fall hatten, glaube ich, meine Eltern immer zu Recht den Eindruck, dass ich so viel nicht nur passiv konsumiere, sondern aktiv Sachen mache und über das Netz, dass das eher hemmend gewesen wäre, wenn man das abgestellt hätte.
Wie habt ihr denn da den Austausch empfunden? Also auch mit den Eltern, mit der älteren Generation, habt ihr das Gefühl, ihr hängt die total ab, die hängen hinterher, die verstehen überhaupt nicht, was ihr da macht, oder gab es da schon auch konstruktiven Austausch?
Also bei meiner Familie ist es so, dass auf jeden Fall alle sehr technisch interessiert sind. Das fängt bei meinem Großvater an und geht dann weiter zu meiner Mutter und zu ihrem Freund. Und von daher fand da schon ein Austausch statt. Also ich persönlich habe auch viel gelernt sozusagen und habe auch viel versucht, selbst beizubringen. Aber an sich, das Netz, also es war halt auf einer technischen Basis, aber nicht auf einer sozusagen Nachrichten-, also Message-Basis sozusagen. Also wir haben nichts ausgetauscht über das Netz.
Also du tauschst dich nicht mit deinen Eltern übers Netz aus, aber ihr redet schon darüber, was ihr macht.
Genau, also halt über die Technik.
Okay, wie ist das bei dir?
Also in meinem Fall beispielsweise, meine Mutter zieht dann auch sehr schnell immer nach mit verschiedenen Netzaktivitäten, von sich selber Webseiten basteln, bis hin in Social Networks eintreten. Und da gibt es dann gewisse Überschneidungsbereiche der eigenen Aktivitäten und Umfelder im Netz mit denen beispielsweise der Eltern. Aber man hat natürlich auch ganz viele Bereiche, in denen man mehr oder weniger für sich selbst wuselt.
Da kommen wir natürlich auch zu der ganz wichtigen Frage. Es gibt eine große Kluft zwischen den Generationen, die kaum zu überbrücken ist. Offensichtlich habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es einen Austausch gibt und dass man sich da ergänzt.
Ich glaube, die Kluft ist nicht unbedingt geburtsjahrmäßig aufgeteilt. Beispielsweise kenne ich viele Leute, die sehr viel älter sind als ich, die irgendwie das in dem Fall dann auch halt einfach schon 10 Jahre länger im Netz tätig sind. Sondern das ist halt, hat halt sehr viel zu tun mit sozialem und kulturellem Umfeld und wie die Leute mit Technik umgehen. Und natürlich statistisch gesehen werden wahrscheinlich junge Leute stärker damit konfrontiert sein. Aber jetzt irgendwie 10 Jahre älter zu sein, ist, glaube ich, keine Entschuldigung dafür, sich beispielsweise dem Netz zu verweigern.
Vielleicht an dich die Frage, ist das denn eine Chance? Würdest du sagen, es ist eine Chance, kann man daraus was machen? Also, dass jetzt eine Generation heranwächst, die selbstverständlich mit dem Netz umgeht.
Ja, also ich wollte eh sagen, dass Kluft war vielleicht der falsche Begriff, weil ich finde es wichtig, dass halt sozusagen man mit Gleichaltrigen kommunizieren kann und sich austauschen kann und nicht unbedingt was von älteren Autoritäten sozusagen gesagt bekommt sozusagen. Alle sind auf einem Level und jeder hat praktisch die gleichen Möglichkeiten durch das Netz, sich darzustellen. Und das finde ich wichtig. Also ich würde das auf keinen Fall negativ einschätzen.
Und so als Zukunftsträger neue Entwicklungen voranschieben, die Arbeitswelt ändern, meint ihr, da kommen Impulse von eurer Generation?
Naja, schon auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass sich jetzt sozusagen unsere jetzige ältere Generation sich wirklich gut einbringen kann, obwohl es jetzt auch vielleicht eine vage Hypothese ist. Aber ich denke schon, dass alle Leute, die jetzt sozusagen nach uns kommen, auf jeden Fall das Netz als viel selbstverständlicher ansehen werden als jetzt unsere Eltern zum Beispiel.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen mit Alexander Linz und Christian Heller, zwei digitalen Natives, die sich nicht unbedingt als solche sehen, sprachen wir über ihr Leben mit dem Netz.
Breitband, Netzmusik.
Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob meine Musik jetzt für Digital Natives oder Digital Immigrants ist. Ich glaube für beide, es geht um Fans, die Geld in ihre Lieblingsband stecken und dieser so eine CD-Produktion ermöglichen. Ein Konzept, das immer mehr Bands aufgreifen und sich damit von der herkömmlichen Musikindustrie abwenden. Das gibt's auch in Form von Portalen. Celeband ist so eines, das haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Und auch Slice the Pea stapft in diese neuen Vermarktungsfußstapfen. Wie das genau funktioniert, dazu gleich. Hier erstmal Musik einer Dame, die auf slicethepea.com Geld für eine CD sammelt, Chantal Abshaw.
With this, it looks cooler. You're young, won't you dress cuter? Be my funky fresh girl. Go on, baby, do that twirl. You hot,
who that, who that, who that?
You hot,
who that, who that?
Oh, you hot,
who that, who that, who that? Ooh.
Heave ho, I work so hard to make you my little star.
bold and brassy. No more sweet office chic. No, you hot, who that, who that, who that? You hot, who that, who that? Oh, you hot, who that, who that? I'ma tell you who I'm talking about. She ain't no Sandra D anymore. She ain't no Sandra D. She ain't no Sandra D anymore. She ain't no Sandra D. Let that delay, let that delay. Ooh. Let that delay, let that delay.
Gentle Up Show. Entdeckt habe ich sie auf dem Portal slicethep.com und den Link zu ihrer Musik, den finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de. Musik gibt's nämlich auf der Seite slicethep direkt, keine zum Download. Nach Musik zum freien Download der Künstler muss man ein bisschen außerhalb dieser Seite suchen. Allerdings kann man hier eine Menge wirklich toller Musiker entdecken. Ich war sehr erstaunt, ob der Qualität aus allen möglichen Genres, unbekannte Bands noch ohne Plattenvertrag, aber auch bekannte, die schon mal mit einem Plattenlabel zusammengearbeitet haben, die aber auch auf Slice the Pea Fans rekrutieren wollen, die Geld ausgeben möchten für eine CD-Produktion. 15.000 Pfund müssen erreicht werden, dann kann die Band ins Studio und die Fans bekommen dann je nach Einsatz natürlich eine CD, werden am Gewinn beteiligt und so weiter. SliceThePea.com heißt das britische Portal. Interessant, wie ich finde, für Musiker, aber auch für Fans. Und auf dieser Seite wartet auch die Band The Pregnant Teenagers aus Kanada auf ihren Erfolg. Ein 18-jähriger Singer-Songwriter steckt dahinter, der schwört, er sei nicht schwanger bzw. werdender Vater, der aber sehr schöne kleine Songs schreibt.
I'm sitting outside, watching the storm, and I am comfortable and warm. The lightning strikes all across the sky and satisfies our curious eyes. The wind is blowing, thunder's rolling, and I am alone tonight. Go on, save yourself. It's only a matter of time. And go on, leave me here. I promise to be happy sometime. We'll sit outside, catching falling stars, and realize this is all we are. The wind is blowing, thunder's rolling, and I peace.
yourself. It's only a
matter of time. Breitband Porträt.
Für viele wohl ziemlich überraschend hat sich in sogenannten Imageboards, also offenen Internetforen, in denen man anonym Bilddateien austauschen und kommentieren kann, eine Art Jugendsubkultur entwickelt. Durch die unkonventionelle Kombination aus Text und Bild entsteht hier jedenfalls zum Teil eine völlig neue Bildsprache und eine ganz eigene Internetästhetik. Und die prägt schon längst auch die Welt außerhalb des Netzes. Das größte englischsprachige Imageboard ist derzeit 4chan. Es wächst täglich um 450.000 Einträge und der Betreiber heißt Christopher Poole, 21 Jahre, und Moritz Metz hat ihn getroffen.
4chan was founded in my bedroom when I was a high school student, when I was 15, and everything grew from that.
Christopher Poole ist ein schmaler und höflicher 21-jähriger New Yorker. Mit 15 hat er in seinem Schlafzimmer die Imageboard-Website 4chan gegründet. Er wollte dasselbe ermöglichen wie das japanische Vorbild Futaba-Channel, lustige Bilder mit Freunden austauschen. Womit er nicht rechnete, 4chan wurde das größte englischsprachige Imageboard der Welt.
We wanted to create a place that's entirely open and accessible to all people.
Wir wollen einen Ort schaffen, der für alle Leute offen und erreichbar ist, wo sie ihre Gedanken frei teilen können, ohne dass es ihren Ruf schädigt. Man sollte Informationen an ihrem Inhalt messen und nicht daran, wer sie veröffentlicht.
Gibt es keine Kommentare, wird ein Foto manchmal schon nach 10 Minuten automatisch gelöscht. Macht aber nichts, denn angeblich werden auf 4chan täglich fast 500.000 Bilder und Kommentare eingestellt. Also jede Sekunde 5.
What do we have on 4chan today? Yes. Oh, look at that. Oh, yes, look at that. Yes.
Berühmt ist 4chan für 3 Dinge. Erstens seine exzessive Produktion von Memen. Memen sind Massen-Insider-Witze, die tausendfach wiederholt und im Webjargon zum festen Repertoire werden. So etwas wie die sogenannten Lolcats, Fotos von Hauskatzen, denen sprachlich vollkommen falsche Sätze in den Mund gelegt werden, in der eigens entwickelten Lolspeak-Sprache. Ein zweites Webphänomen von 4chan, die daraus hervorgegangene Anonymous-Bewegung. Hunderttausende anonyme User, die sich gegenseitig technisch und in maskierten Demonstrationen engagieren, sei es gegen die Scientology-Kirche oder eine Hip-Hop-Website, die ihnen nicht passt. Wegen den Memes, dem Aktivismus und natürlich den vielen Bildern gehen monatlich 4,5 Millionen Menschen auf 4chan und sehen darin eine erfrischende Antithese zu den glatten, heiles Web-2.0-Communities. Ein Wild West-YouTube für Bilder, angereichert mit einem Batzen schwarzen Humor, jeder Menge pubertärem Aktionismus und kaum Zensur. Die 4chan-Fotos reichen von Technik- und Sportbildern bis zu japanischen Comics und Schnappschüssen lustiger Pannen, aber auch deutlich heikleres Material findet sich, also Pornografie sowie Anal- und Fäkalbilder, die selbst die viel kritisierte Fernsehsendung Jackass übertreffen. Deshalb wird 4chan auch das dunkle Herz des Internets genannt.
You know, I've gotten emails from people to that effect saying thank you for.
Ich kriege immer wieder E-Mails von Leuten, die sich für 4chan bedanken, weil sie dort Sachen sagen können, die sie zu ihren Kollegen, Freunden, ihrer Familie nicht sagen können, aber das dann auf 4chan ausleben.
Zugeben, dass er sich ein schlechtes Gewissen für die teilweise anstößigen Inhalte seiner Webseite macht, möchte Christopher Poole jedoch nicht.
Nein, denn ich biete den Besuchern ja nur den Rahmen, einen Ort für Bilder und Kommentare, der zufälligerweise anonym ist. Was sie aber mit diesem Werkzeug machen, ist ihnen überlassen. Ich handle ja nicht mit den Inhalten, bin nur Verwalter, nicht die Führungskraft.
Fünf Jahre lang betrieb Poole sein Imageboard komplett anonym und erzählte auch nicht seiner Familie und seinen Freunden von seiner Tätigkeit. So clever, freundlich und fast schon niedlich, wie der 21-Jährige wirkt, hätte ihm bestimmt auch keiner ein Projekt wie 4chan zugetraut. Was er tut und wer er ist, deckte er erst vergangenen Sommer auf.
Zunächst mal war ich ja sehr jung, als ich damit angefangen habe. Die Leute sollten besser nicht wissen, was ich als 15-Jähriger alles online mache. Und es gab Sachen auf der Website, die sich offiziell nur Erwachsene angucken durften. Meine Familie, meine Freunde, meine Lehrer hätten bestimmt sehr bestürzt reagiert. Also habe ich mich entschlossen, in all den Jahren eine Art Doppelleben zu führen.
Heute rangiert Internet Celebrity Pool auf Platz 1 einer Abstimmung des Time Magazins über die 100 einflussreichsten Personen der Welt, weit vor Obama und Co. Es waren zweifellos die 4chan und Anonymous-Mitglieder aus aller Welt, die Christopher Pool die nötigen 4 Millionen Stimmen zusammenklickten. Ob nun einflussreichste Person der Welt oder nicht, Christopher Pool deckt die nicht immer sittlichen Aktivitäten seiner riesigen 4chan-Benutzerschar. Und er zahlt für den Seitenunterhalt. Angeblich ist es schwer, Werbepartner für diese Seite zu finden. Pools Schulden sollen sich auf ganze $20,000 belaufen, trotz der vielen Arbeit.
Mein Alltag ist zurzeit eher eintönig. Mein Computer steht gleich neben dem Bett und so sitze ich einen Großteil des Tages am Rechner, checke meine Mails, gucke, was auf der Seite passiert.
Pool ist die leicht naive, aber engagierte Lichtgestalt. Er ist Reinigungskraft für die größte Toilettenwand des Internets. Im echten Leben ist er wieder zu seiner Mutter gezogen und bewirbt sich für einen Studienplatz in New York. Dass er kein Geld verdient mit 4chan, findet er okay. Er hatte es ja auch nie darauf angelegt. Im Vergleich zu Mark Zuckerberg, dem 23-jährigen Gründer des Social Networks Facebook, der als jüngster Milliardär in die Geschichte einging, ist Christopher Pool also ein besonders tragischer Held. Falls, wie die Washington Post vermutet, die ganze Identität und Geschichte von Christopher Pool nicht doch nur ein erfundenes, besonders subversives Meme kreativer Internetfüchse ist.
Moritz Metz hat den 4chan-Betreiber Christopher Pool getroffen, der laut einer aktuellen User-Abstimmung des Time Magazines unter den 100 einflussreichsten Personen der Welt noch vor Obama landet.
Breitband, Medien und Meinungen.
G, die erste. Wir hatten gehofft, das G-Wort in dieser Sendung nicht zu benutzen, aber Google drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Die Blogs Gulli und TechCrunch melden übereinstimmend, dass Google kurz davor steht, den Internetdienst Twitter zu übernehmen. Twitter ist ein Mikroblog, das Kurznachrichten auch auf dem Handy lesbar macht. Den Einschätzungen zufolge soll sich das Übernahmeangebot auf mindestens $250 Millionen belaufen. Eine offizielle Stellungnahme des Konzerns steht aber noch aus. G, die zweite. Googles Autoflotte fährt derzeit durch Europa und fotografiert ganze Städte für die Street View-Funktion eines digitalen Stadtplans. Das stößt zunehmend auf Widerstand, weil viele Menschen ihre Privatsphäre verletzt sehen. In England haben die Bewohner eines Dorfes jetzt ein Auto des US-Konzerns attackiert. Broughton ist eine gehobene Wohngegend, in der es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Einbrüchen gekommen war. Die Bewohner hatten laut der englischen Zeitung The Times befürchtet, dass die veröffentlichten Bilder von Einbrechern missbraucht werden könnten. Das Netz quatscht sich leer. In dieser Woche ist das Internettelefon Skype auch in einer Version für das iPhone erschienen. Da man über Skype gratis Telefonverbindungen in alle Welt aufbauen kann, sieht T-Mobile sein Geschäftsmodell bedroht und will die Nutzung von Skype in seinem Mobilfunknetz untersagen. Der Netzbetreiber argumentiert, dass durch Skype das Netz überlastet werde. Der Nachrichtendienst Golem zitiert Kritiker, die darauf hinweisen, dass der durchschnittliche Skype-Anruf das Netz nicht stärker belastet als das Aufrufen einer durchschnittlichen Website. China steckt im Anhang. Die Zahl von Cyberattacken gegen das Computernetzwerk der Bundesregierung nimmt offenbar zu. Nach Informationen von Spiegel Online gibt es pro Jahr hunderte Versuche, Spionageprogramme einzuschleusen. Aufgrund der technischen Machart der Attacken geht man im Bundesamt für Verfassungsschutz davon aus, dass auffallend viele Angriffe aus China kommen. So lief in deutschen Regierungskreisen im Januar 2008 eine Mail mit angehängtem Word-Dokument ein, das eine Analyse der chinesischen Regierungspolitik gegenüber Tibet versprach. Als Absender firmierte eine tibetische Organisation aus den USA. Die Spionagesoftware verbarg sich im Anhang.
Breitband, Netzmusik.
Im Netz gibt's doch nur eine Menge Elektronikkram oder wenn was anderes, dann Popmusik zum kostenlosen Runterladen. Da diese Idee von Netzmusik offensichtlich weit verbreitet ist, habe ich mal wieder ganz woanders gesucht für heute. Hier bitteschön Rock'n'Roll von einer Seite, auf der man sich totschmeißen kann mit Rock'n'Roll und Rockabilly-Samplern.
Well, I bopped into a tavern on my way back home. a little country tavern they call Little Red. The music was a jumping and the cats going wild. And I mean to tell you, I was a real gone child. Well, Little Romy was a rocking like a motorboat. Little Romy was a jumping like a billy goat. Wish you could have been in Little Rome that night. You know, you sure would have seen an incredible sight, Little Rome. Bopping down the floor came a girl named Pat. Now I said, babe, what makes you shake like that? She said, sonny boy, you gotta feel it in your soul if you're really gonna do this rock and roll, Little Rome. Yeah, say. In the jukebox and I looked back at Sue. She said, man, I wanna bop with you. She jumped out on the floor with her hands on her hips. When she started to roll, a man I thought I would flip a little room.
Little Rome von Max Alexander, Hank Harrell and the Bops, gefunden auf der Seite freerockabillymusic.blogspot.com. Und ich würde sagen, eindeutig Musik für den Digital Immigrant. Und meine Kollegin Katja schaut so, als würde sie diese Musik mittelmäßig mögen.
Ja, also ich muss schon gestehen, normalerweise würde ich jetzt schon sagen, eher elektronische Musik finde ich eher gut, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich habe jetzt doch auch so ein bisschen mit dem Fuß gewippt und dachte so, ja, vielleicht bin ich dann doch ein Immigrant, ein Digital Immigrant, aber wie würdest du das denn überhaupt beurteilen? Also wenn man sich jetzt anschaut, Rockabilly und Elektronikmusik, man sagt ja schon oder man geht davon aus, Elektronikmusik ist einfach viel präsenter im Netz. Ist das denn so?
Ja, ist es auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen. Ich kann keine Zahlen nennen, wie das anteilig gewichtet ist. Aber ich finde schon, dass man auf jeden Fall auch gerade was Netlabel-Veröffentlichungen und so weiter betrifft, viel, viel mehr elektronische Musik findet und es eher eine Ausnahme ist, gerade wenn zum Beispiel Netlabel sagt, wir möchten aber handgemachte Musik oder wenn ein Musikliebhaber wie Rosi, die hier die Seite gemacht hat, sagt, ich sammle nur Rock'n'Roll und Swing, Blues und Rockabilly-Titel zusammen. Es gibt davon auf jeden Fall was, man muss ein bisschen länger suchen, aber dann stößt man eben auch auf so eine Seite wie diese. Den Link zu diesem Blog finden Sie auch auf breitband-online.de und hier kommt nochmal ein Titel, Sitting on the Top of the World, von einem der vielen Sampler, die Sie auf Free Rockabilly Music finden.
Build in the springtime, one sunny day, my baby left me. Well, she gone away, and now she's gone, gone, gone. But I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Well, I call in Dallas, down in El Paso, saying, come home, baby, but I love you so. But now she's gone, 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 and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. On top now, boy. Hey. Everybody go. Hey now, hey. All night long. Go, cat. And if you don't like my peaches, don't you shake my tree. Stay out of my orchard, let my peaches be. But now she's gone, 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 and I don't worry, 'cause I'm a-sittin' on top of the world. Don't come here running, holding out your hand, 'cause I can get me a woman like you got your man. But now she's gone, 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 and I don't worry. Well, I'm a-sittin' on top of the world.
Breitband Besprechung.
Im letzten Jahr hatte der Bundestag ja beschlossen, einen deutschen Computerspielpreis zu verleihen. Damit wollte man innovative, kulturell und pädagogisch wertvolle Spiele fördern. Dienstag wurde der Preis erstmals in München vergeben. Es gab Sieger in 9 Kategorien und Preisgelder von immerhin 600.000 Euro. Star des Abends und Sieger in der Kategorie Bestes deutsches Spiel wurde das Action-Adventure Das schwarze Auge Drakensang von DTP Entertainment und Radon Labs. Mein Kollege Gerrit Stratmann kennt sich mit den Spielen, die in München das Rennen gemacht haben, bestens aus. Er ist jetzt bei mir im Studio und wird uns verraten, ob die Lorbeeren auch verdient sind. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal, was sind denn das für Spiele, die da in München gekürt wurden?
Ja, 9 Kategorien, wie gesagt, sind Titel verliehen worden. Es ist ein klassisches Gesellschaftsspiel dabei mit Fritz und Fertig, einfach ein Schachlernprogramm für Kinder beispielsweise. Es ist ein Browserspiel gekürt worden, Ikariam, das ist so ein Aufbaustrategie, so ein Handelsspiel in der Tradition von Die Siedler oder von Anno. Crazy Machines, das kennt man schon vom PC, das hat jetzt einen Preis bekommen als bestes mobiles Spiel. Das ist so ein Knobelspiel, bei dem man verschiedene Geräte zu ganz verrückten Experimenten kombinieren muss. In Tech Force geht es darum, einen Gleiter zusammenzubauen, mit dem man dann hinterher auch Rennen fahren kann. Naja, und in Drakensang eben klassisches Rollenspiel. Also eine ganz breite Palette von verschiedenen Spielen.
Hört sich tatsächlich pädagogisch wertvoll an. Die diskutierten Killerspiele, die tauchen hier gar nicht auf.
Ja, also gut, Killerspiele zeichnen sich im Grunde ja dadurch aus, dass in ihnen entweder Gewalt verherrlicht wird oder dass Gewalt hier das einzig mögliche Mittel ist, um in dem Spiel weiterzukommen. Und tatsächlich ist von den Spielen, die hier ausgezeichnet worden sind, kein einziges in dieser Kategorie. Also Gewalt ist in keinem dieser Spiele Selbstzweck des Spiels oder die einzige Vorgehensweise. Sind im Gegenteil eben überwiegend Spiele, die ja, wo man Köpfchen gebrauchen muss, um zu Lösung zu kommen, die ein taktisches Vorgehen erfordern, die Experimentierlust vielleicht anregen. Und damit zeigt die Verleihung eben auch, dass es ja eine ganze Reihe von intelligent gemachten Computerspielen gibt.
Würdest du also sagen, sind die, also zumindest die Spiele, die gewonnen haben, die einen Preis erzielt haben, sozusagen, das sind auf jeden Fall gute Spiele, auch im Sinne von moralisch wertvoll?
Ja, genau. Gut ist natürlich erstmal ein bisschen inhaltsleer, wenn man nicht sagt, wofür sie gut sein sollen. Es gibt ja bei Computerspielen immer so die zwei Risikobereiche, die man gerne diskutiert. Ne? Machen Spiele süchtig oder wie gewaltanregend sind sie? Zum Thema Sucht muss man sagen, Spiele machen immer süchtig. Das ist erstmal nichts Neues. Ne? Das haben Computerspiele nicht erfunden. Und zum Thema gewaltanregend, die Spiele, die hier ausgezeichnet worden sind, beinhalten im Grunde keine Gewalt. Mit einer Ausnahme muss man sagen, gerade der Hauptpreisträger Drakensang als Rollenspiel ist schon ein relativ kampflastiges Spiel, das muss man sagen, ist aber auch von einigen Spielern selbst moniert worden, dass es viel zu viele Füllkämpfe gibt, die die Handlung jetzt gar nicht voranbringen und eigentlich zum Spielen nicht weiter beitragen, um diese Geschichte zu erzählen. Aber deswegen ist auch Drakensang längst noch kein Killerspiel oder kein gewaltverherrlichendes Spiel. Das ist eher ausgezeichnet worden von der Jury für die besonders innovative 3D-Technik, die hier zu sehen ist. Und ich denke, damit ist die Preisverleihung zu Drakensang auch am besten zu erklären, weil man hier bewusst ein erfolgreiches Spiel fördern wollte, das sich vielleicht mit den folgenden Teilen, Drakensang 2 ist ja schon in der Planung, soll nächstes Jahr rauskommen, dass sich da international auch zu einer Marke Made in Germany vielleicht entwickeln können soll. Und deswegen, dass man das hier auch gezielt fördert.
Würdest du denn sagen, sind das Nischenspiele, die da ausgezeichnet wurden? Weil wenn man über Computerspiele redet, dann redet man doch immer eigentlich über Spiele, die halt viel mit Gewalt zu tun haben und die auch dann wirklich viel gespielt werden. Ist das jetzt gar nicht repräsentativ?
Das täuscht, glaube ich, ein bisschen, dass diese Spiele, über die man am meisten spricht, auch tatsächlich am meisten gespielt werden. Es gibt das riesige Feld der Casual Gamers, die eben ganz einfache Spiele von der Wii, von dieser Spielkonsole, ist jetzt auch hier was ausgezeichnet worden als bestes internationales Spiel. Und das ist ja ein Riesenmarkt. Und der ist, glaube ich, viel, viel verbreiteter als diese ganzen Gewaltspiele und Ego-Shooter, von denen man immer wieder hört.
Wie kann man denn dann so einen Preis bewerten? Zeichnet der dann mal explizit tatsächlich auch aus, diese Seite gibt es auch und die darf man auch nicht unterschätzen?
Ich denke, gerade wo wir jetzt den Amoklauf von Winnenden wieder erleben durften oder mussten, könnte dieser Preis gerade zur rechten Zeit kommen, weil die jetzigen Preisträger eben zeigen, dass es Unsinn ist, Computerspiele allgemein zu verteufeln. Wenn dieser Preis dann die deutschen Entwickler noch zusätzlich dazu anreizt, sich ein paar mehr Gedanken darüber zu machen, was sie für Spiele da auf den Markt werfen, dann kann das auch nur hilfreich sein. dass immer mal wieder so bestimmte Computerspiele jetzt als Grundübel dargestellt werden, die es am besten zu verbieten gilt, geht meines Erachtens dann auch ein bisschen am eigentlichen Problem vorbei. Der Medienwissenschaftler Jörg Müller-Litzko, der saß jetzt auch in der Jury zum Computerspielpreis, der hat mal das ganz schön auf den Punkt gebracht. Der meinte nämlich, dass das Risiko liegt eigentlich nicht darin, dass Kinder immer diese Gewaltspiele spielen, sondern wahrscheinlich vielmehr darin, dass wir uns nicht genug um die kümmern. Und das wird wahrscheinlich das viel größere Problem sein.
Gutes Stichwort. Mit Gerrit Stratmann sprachen wir über die Hintergründe des Deutschen Computerspielpreis, der diese Woche das erste Mal verliehen wurde.
Breitband. Netzmusik.
Ein Musikblog ist noch an der Reihe zum Abschluss der Netzmusik heute. Arjan schreibt hier und hat auch gleich den Blog so genannt, arjanwrites.com. Und dieser Arjan ist nicht nur irgendein Blogger, sondern einer, der es als Berichterstatter in Blogform in der Szene der Musikjournalisten schon ziemlich weit gebracht hat. Dazu gleich mehr. Hier Musik von seinem Blog Fischer Spooner mit Supply and Demand. Darf man umsonst herunterladen, obwohl Fischer Spooner eine Band mit Label sind.
That can go wrong.
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 Fischer Spooner mit Supply and Demand heruntergeladen vom Blog arjanwrites.com und den Link zu diesem Blog gibt's auch auf breitband-online.de.
Sag mal, Christine, dieser Arjan, weiß man da eigentlich mehr drüber? Was macht der? Woher kommt der?
Also der kommt, ist ursprünglich aus Holland, das weiß man zumindest und man weiß ansonsten auch einigermaßen viel über ihn, weil er als Blogger relativ weit gebracht hat, er ist Musikjournalist, er postet eine Menge Downloads von Bands mit richtigem Label, beziehungsweise von Labels, die Musik umsonst zur Verfügung stellen. Er macht eine Menge Musikerinterviews, die man lesen oder anschauen kann und bewegt sich musikalisch eher im Mainstream-Bereich, will sagen, er entdeckt auch mal hier und da eine unbekanntere Band und sein Interesse dreht sich aber um das, was gerade so aktuell ist. Er ist also am Puls dessen, was hip ist. Und das sind nicht nur meine Worte, sondern vor allem auch die der Damen und Herren des Grammy Awards. Die haben nämlich Arjan in diesem Jahr zur Preisverleihung eingeladen. Und von dort durfte er dann live twittern und bloggen, was das Zeug hält. Und da ist er natürlich sehr stolz. Das hat er auch mehrfach auf seiner Seite vermerkt. Das ist ein großer Erfolg für einen Blogger, der seit 6 Jahren tatsächlich sich um die Musikindustrie kümmert als Blogger. Und da war er ganz, ganz begeistert.
Also eine ziemliche Nummer eigentlich.
Auf jeden Fall. Also auch ein interessanter Blogger. Er ist wirklich sehr, sehr, ja, guckt sehr wirklich auf das, was man auch später dann auf CD haben kann. Aber zumindest kann man da schon mal ein bisschen in einige Alben vorab reinhören. Und er hat auch zum Beispiel einen Musiker aus Dänemark entdeckt, den finde ich ganz lustig. Sein instrumentaler, elektronischer Titel, der sich aber sehr spaßig entwickelt. Hess is More heißt der Mensch, der dahinter steht. Und das ist der Titel oder so ähnlich.
Blockspiel.
Wir sammeln ja schon seit längerem Antworten auf die fast philosophische Frage, was ist das Netz? Eigene Statements können Sie auf unserer Internetseite breitband-online.de hochladen. Diese Woche haben wir aus aktuellem Anlass selbstverständlich Markus Beckedahl gefragt, den Organisator der Republika.
Das Netz ist für mich ein riesiger, global verteilter sozialer Raum, in dem Menschen miteinander interagieren, in dem Menschen miteinander kommunizieren, sich austauschen. Das Netz, ja, ist die Plattform für mich, überhaupt noch an Medien heranzukommen. Ich habe keinen Fernseher mehr, ich höre kein Radio, ich finde das Zeitungsformat komplett unhandlich. Und ich kann mir im Netz die Informationen zusammenstellen, die mich interessieren. Und von so einer Welt habe ich, als ich klein war, immer geträumt. Mir wurde sie immer in Science-Fiction-Romanen versprochen. Und jetzt, wo das Netz da ist, in mein Leben integriert ist, habe ich das Gefühl, ich lebe diesen Traum. Ich kann mit viel mehr Menschen in Kontakt bleiben. Früher in der analogen Welt hatte man meistens das Problem, entweder man konnte mit einem Menschen per Telefon kommunizieren oder per Brief. Telefon war schon synchron, Brief war sehr asynchron. Es brauchte eine Zeit lang, bis die Antworten wiederum kamen. Man konnte sich zwar auch treffen, aber man kann ja auch immer nur mit einer Person oder mit ein paar Personen an einem Ort zusammensitzen. Und über das Netz habe ich die Möglichkeit, ganz viele soziale Kontakte weiterzupflegen, ohne mit den Menschen in einem Raum zu sein. Und ich werde immer auf dem Laufenden gehalten, zum Beispiel über Twitter oder über Blogs oder soziale Netzwerke. Was machen meine Freunde, meine Bekannten? Ich kann gleichzeitig von mir aus Statusmeldungen geben. Und dann trifft man sich zum Beispiel auf einer Konferenz wie der Republika nach einem Jahr wieder. Und man weiß komplett, was die anderen Personen gemacht haben, beziehungsweise was sie von sich preisgegeben haben im Netz. Und das erleichtert sofort wiederum die Kontaktaufnahme. Und manchmal finde ich es echt schade, dass bestimmte Teile meines Freundeskreises noch nicht so weit sind, weil wenn ich die dann wiederum treffe nach 2-3 Monaten oder einem längeren Zeitraum, dann muss man erstmal immer wieder von ganz vorne anfangen, was ist überhaupt passiert. um dann erstmal dann wieder darüber hinaus irgendwie weiter kommunizieren zu können.
Markus Beckedahl zur Frage, was ist das Netz? Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist Markus Beckedahl auf jeden Fall auch schon über 30 oder jenseits der 30, also ein Digital Immigrant, und der hat es ja auch ganz schön weit gebracht im Netz. Das gibt Hoffnung, oder?
Ja, wir können das ja auch mal probieren. Wir sind ja auch schon Immigrants.
Das auf jeden Fall, ja. Also so ein Kongress jetzt auf die Beine zu stellen, würde mir, glaube ich, eher schwer fallen. Aber es ist ja ganz schön, dass man zum Anlass nehmen kann, darüber nachzudenken, was so die Oldies eigentlich alles so veranstalten, ja, ist doch eigentlich ganz gut.
Stimmt, ich kann jetzt auch schon chatten übrigens. Da habe ich vorhin dran gedacht, als die jungen Menschen im Studio waren und dachte, das geht nämlich ganz schön schnell, finde ich, dass man dann doch in diesem ganzen Netzkram drin hängt und sich die ganze Kommunikationsform innerhalb von Wochen verändert und man feststellt, ach so, telefonieren gab es ja auch noch, und wann hatte ich die letzte Postkarte im Briefkasten?
Worüber chattest du denn?
Ach, einfach nur so, während man arbeitet, dass ich so feststelle, ach, jetzt kann man ja auf verschiedenen Portalen sehen, wer ist gerade online, und dann dieses ganze, ja, hier, was machst du, bist du auch noch am Arbeiten, und das fand ich noch vor einem Jahr völlig absurd, aber hupti-schwupps ist man drin in diesem ganzen, ja, in diesen neuen auf diesen neuen Kommunikationswegen. Finde ich sehr erstaunlich, macht aber auch Spaß.
Was ich dabei auch ganz lustig finde, mein 2,5-jähriger Sohn, der skypt auch manchmal mit seiner Oma, wo man sich dann auch immer fragt, so, hulala, wo soll das nur hinführen? Aber letztendlich ist es ja eigentlich, für uns war auch Telefonieren total bizarr, ja, weil die andere Person nicht da war, und wahrscheinlich ist das einfach nur normal, ja?
Ja, richtig.
Das entwickelt sich und ist halt ein neuer Umgang, ja, mit einer neuen Form der Kommunikation. Das gibt ja auch irgendwie Hoffnung, dass man sich weiterhin verstehen kann.
Das stimmt.
So, mit diesem Schlusswort verabschieden wir Sie jetzt in dieses wunderbare Frühlingswochenende. Das war Breitband heute mit Katja Bigalko und Christine Watti. Und du hast auch noch eine Musik, bevor wir hier mit der Deutschlandrundfahrt nach Darmstadt fahren, oder?
Ja, also wir bleiben hier, oder fährst du dahin?
Ich fahre da nicht hin, nee.
Okay, aber wir hören die Deutschlandrundfahrt aus Darmstadt und davor The Fighting Cocks mit einer, sagen wir mal, Swing-Adaption. Vom Anfang hatten wir Swing, jetzt am Ende auch nochmal, und schöne Wünsche für ein hoffentlich sonniges Wochenende aus dem Breitbandstudio. Okay, tschüss.
Tschüss.
We'll be right back. know who to trust.
Just nobody, just me.